Jo Leute, Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitti ist wieder da und der Pitti ist nicht allein, hat sich ganz kurzfristig wunderbar ergeben, dass der Matthias wieder mit dabei ist. Wir werden heute ein Metallica-Special machen, aus verschiedenen Gründen. Es läuft die Musik, die eigentlich bei jedem Live-Konzert seit, ich glaube, 83 bei Metallica läuft, nämlich The Ecstasy of Gold. Erst einmal, Matthias, servus, schön, dass du bist.
Grüß dich, servus. Freut mich, dass es so kurzfristig klappt hat.
Ja, wunderbar. Gestern habe ich noch gedacht, ich muss das allein machen. Dann hast du mich angerufen und hast gesagt, ich bin doch am Start. Dann habe ich gedacht, oh ja, zum Glück. Das Schöne ist, es ist so, ich bin kein wirklicher Metallica-Fan, was nicht heißt, dass ich die schlecht finde. Ich finde die sehr, sehr cool, aber ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan dieser Band bin. Ich respektiere die wirklich sehr, aber es ist schon gut, jemand dabei zu haben, der wirklich auch sich als Fan bezeichnet. Und das bist du schon, ne?
Ja, denke ich schon. Ja. Also, wie ich vorhin zu dir schon gesagt habe, ich bin jetzt nicht deren Chronist. Ich weiß jetzt nicht alles, was die chronologisch irgendwo gemacht haben, aber tatsächlich, ich habe meine musikalische Sozialisierung mit Metallica durchgeführt und ich glaube, da kann ich einiges erzählen.
Das ist spitze. Ja, und deswegen haben wir heute so ein bisschen eine Mischung. Ich bringe ein paar Fakten und wir haben Songs natürlich von jedem Album einen Song. Tatsächlich, Leute, von jedem Album einen Song. Und wir werden so ein bisschen die Geschichte dieser Band erzählen und natürlich auch, eben auch aus der Fansicht das Ganze ein bisschen widerspiegeln. Es kommen nicht nur der Matthias zu Wort, sondern auch ein paar andere Typen, die auch wirklich Fans sind, nämlich der liebe Axel und der Fabian, die ich gebeten habe, mir da ein bisschen was zu erzählen über die Band. Also ich hoffe, dass euch das heute Spaß macht und der Grund, warum wir das heute machen, ist, dass es nur eine neue Scheibe gibt von Metallica, nämlich 72 Seasons, und die habe ich mir angehört und habe gedacht, boah, die ist richtig gut, und deswegen, warum nicht mal eine Band porträtieren, nämlich Metallica.
Genau.
Und das Intro ist unschlagbar, ne?
Das ist der Gänsehaut, ja. Immer wieder Gänsehaut.
Ennio Morricone. Da gibt es verschiedene Versionen. Du hast auch gesagt, das hat Metallica auch schon mit ihm zusammen eingespielt, genau. Sogar. Und es gibt natürlich von den verschiedenen Live-Events, auch von dem Live-Event mit dem Philharmonic Orchestra und so gibt es das schon und so. Aber das ist die ultimative Version, oder?
Ja, das ist das Original. Und das läuft wirklich immer vor dem Auftritt, das ist deren Einlaufmusik.
Ja.
Und ich kann auch sagen, also ich war auf einigen Konzerten schon und da ist Stille im Stadion. Da ist wirklich Stille und alle wissen, was los ist, und dann kommen die rein wie die Gladiatoren und das ist wirklich super.
Ja, das muss natürlich auch bringen und das ist, glaube ich, auch schon Teil der ganzen Geschichte auch. Also die versucht man ja heute so ein bisschen zu erzählen. Natürlich gibt es ganz viele Leute, die sich da super auskennen bei denen. Und es ist ja auch eine wahnsinnig interessante Geschichte. Also auch eine teilweise sehr tragische Geschichte. Also da ist ja viel Schlimmes passiert. Wir werden heute drauf kommen, dass einer der Größten in der Band gestorben ist, ganz, ganz schlimm verstorben ist und so, dass die trotzdem weitergemacht haben, immer wieder aufgestanden sind, auch große Rückschläge hatten, aber immer wieder zurückgekommen sind. Und eins ist klar, es ist wirklich die erfolgreichste Metal-Band aller Zeiten.
Ja, nichtsdestotrotz auch immer wieder auch genannt, die Band der Superlative, die Band der Rekorde. Und ich denke mal, da kommen wir auch später drauf, das schafft man auch nur dann, wenn man sich irgendwo dann auch dem Kommerz auch ein bisschen verschreibt. Aber da kommen wir später dann dazu.
Das geht nicht anders. Also in dem Fall geht es nicht anders. Und deswegen gehen wir erstmal natürlich zu den Anfängen. Also die Band gibt es seit 1981.
Genau.
Und gegründet wurde sie von zwei Typen, nämlich dem James Hetfield und dem Lars Ulrich. Mhm. Und die werden jetzt 60 Jahre alt. Also sind beide Jahrgang 63 und kommen schon aus verschiedenen Hintergründen. Also der Lars Ulrich, der heißt also wirklich so, und das liegt auch daran, dass er aus Dänemark stammt.
Däne, genau.
Und sein Papa war professioneller Tennisspieler.
Genau.
Und auch der Lars Ulrich war ein guter Tennisspieler und war in Dänemark in der Jugend unter den 10 besten Tennisspielern Dänemarks. Und eigentlich war es klar, dass der Tennisprofi wird oder so. Und die Eltern waren aber sehr sehr wohlwollend und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, er möchte nicht Tennis spielen, sondern er möchte Musik machen. Die Initialzündung war ein Deep Purple Konzert, wo er mit 9 Jahren war. Und er hat gesagt, er möchte genau das machen, und sein Papa hat gesagt, ja okay, dann machst du das, und hat ihn voll unterstützt. Also er kam aus einem sehr wohlhabenden, sehr wohlwollenden Elternhaus, das hat funktioniert. Und beim James Hetfield war es ganz anders, ja, also ein schwieriges Elternhaus, Hardcore-Christen, irgend so Ableger irgendeiner christlichen Gemeinschaft, die drauf waren, dass man sagt, das wird sich alles von selber regeln oder Gott wird alles regeln. Also der durfte zum Beispiel, wenn er krank war, durfte er nicht zum Arzt gehen, genau, weil er gesagt hat, das wird Gott regeln für dich. Der durfte in verschiedene Unterrichte, durfte nicht reingehen und so weiter. Und er ist also in dieser Geschichte aufgewachsen und hat sich natürlich dann auch davon emanzipiert und wollte raus. Ja, und dann haben die zwei sich kennengelernt. So bloß so für die Anfangstage kommen bei, also Lars Ulrich aus Dänemark und James Hetfield eben aus Los Angeles. Und ja, und dann haben die sich gegründet. Es gab noch verschiedene andere Typen. Dann haben sie diesen Dave Mustaine da kennengelernt, der richtig guter Gitarrist ist, sehr erfolgreich, ja. Aber ich glaube, man kann sagen, ein riesen Arschloch sein muss. Es geht nicht anders.
Gepaart mit Alkoholsucht.
Ja.
Und dann irgendwann haben sie ihn entfernt, und zwar ziemlich schnell. Ich glaube, den haben sie schon vor 1983 schon wieder entfernt.
Genau, also der hat die Ideen für die ersten Songs noch mit eingebracht, genau, aber es war nicht möglich, mit dem zusammen zu arbeiten. Es ging nicht. Und der hat natürlich auch dann irgendwann gesehen, dass das die größte Band aller Zeiten wird, also was den Metal-Bereich, und der hat dann natürlich, der konnte es nicht überwinden, das ist klar, und hat auch dann immer gegen die geschossen, und da gab es dann immer Ärger und was weiß ich. Also das ist schon mal schwierig. Ja, und dann hatten sie erst einen Bassisten, mit dem lief es ganz, ging so, aber dann kam halt dieser richtig gute Bassist dazu, über den wir heute auch noch reden werden, nämlich Cliff Burton, der eine Ausnahmeerscheinung gewesen sein muss. Ja, also dem wirklich jeder sagt, toller Typ, wahnsinnig interessant, belesener Typ, kluger Typ, klassisch ausgebildet, viel Bach gehört und wirklich sich ausgekannt und Bass gespielt hat, wie ich glaube ich sonst noch nie
gehört. Das hört man auch,
das hört man
deutlich.
Und das ist natürlich diese klassische Ausbildung in dieser Musik, die wir jetzt gleich hören werden, das hat vielleicht auch einen Teil der ganzen Mischung gemacht. Ja, dass man sagt, es ist nicht nur Haut drauf, sondern es ist wirklich was dahinter. Weil wenn nichts dahinter gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, auch nicht erfolgreich gewesen.
Ja, die erste Platte war schon eher so ein bisschen Haut drauf.
Vollgas,
auf guter Scheiß drauf, ob das zusammenpasst.
Ja.
Aber wie du schon sagst, man merkt dann, dass da tatsächlich dann auch eine Klasse und eine gewisse Qualität dahinter steckt. Und die ist dann auch rausgearbeitet worden.
Genau.
Und das merkt man dann ab der Ride the Lightning.
Genau, aber genau. Und wir fangen eben bei der ersten jetzt an, das ist auch lustig, die heißt Kill 'Em All. Für mich sind die besten Metallica-Alben, da sind wir uns nicht ganz einig, das ist aber auch toll, die ersten drei. Die Kill 'Em All sollte erst heißen Metal Up Your Ass. Und dann haben wir die Plattenfirma gesagt, sowas können wir nie verkaufen. Und der Cliff Burton hat irgendwann gesagt, diese scheiß Plattenbosse,
Kill 'Em All.
Kill 'Em All. Und dann haben die gesagt, ja, das ist der Titel für die Scheibe. Und jetzt hören wir den Megasong von der Kill 'Em All. Der heißt Whiplash. Und der Matthias weiß auch, warum der so heißt. Aber da kommen wir gleich drauf. Geilo! Da muss man auch schon sagen, das ist ganz toll produziert auch. Das kommt auch dazu. Ja, also der Typ, den sie kennengelernt haben, den John Zazula, der hat gleich gesagt, die Band, die wird ganz groß werden.
Die kann was.
Das merkt man, glaube ich. Also man merkt es schon, was da drin steckt in so einer Band.
Ja, also seit deinem Produzenten-Special denke ich auch, dass Produzenten schon einen sehr hohen, oder weiß ich auch, jetzt einen sehr hohen Anteil an dem Erfolg haben.
Definitiv. Jetzt auch. Ah, ist das geil. Was ist der Whiplash, Matthias?
Das Schleudertrauma.
Das Schleudertrauma, wo kommt denn das her?
Ja, was machen wir jetzt? Wenn wir schöne, lange Haare hätten, würden wir jetzt...
Haben wir doch.
Echt, ja.
Nur nicht oben.
Würden wir natürlich headbangen. Und vom Headbangen hat man manchmal Nackenschmerzen. Und das ist eigentlich ein Schleudertrauma.
Genau, das ist der Whiplash.
Das ist Whiplash.
Ja, könnte auch ein Peitschenhieb sein. Ja,
genau. Also
alles. Ja, und die Leute fanden das natürlich geil, weil das also so ziemlich das Härteste war, was es damals gab. Ja. Und gerade in dieser Bay Area da, auch interessant, ne? Der Cliff Burton, der kommt ja nicht aus Los Angeles, sondern aus San Francisco. Genau. Und den wollten sie unbedingt haben. Was hat er dann gesagt?
Wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr zu mir kommen.
Ja.
Deswegen sind die umgezogen.
Ja, aber die haben gewusst, mit dem kommen wir noch einmal eine Stufe höher, dann sind sie tatsächlich umgezogen, dahin zu ihm.
Ja.
Ja, sehr geil. Whiplash, wie gesagt, den Dave Mustaine, den haben sie rausgeschmissen. Es
der musste
nicht
weg.
Mit ihm. Und dann haben sie einen Typen geholt von Exodus, auch so eine Band, die so Musik macht. Das hat er früher noch gar nicht so geheißen, wie es dann später hieß. Nämlich den Kirk Hammett.
Genau.
Und den haben sie gefragt und er hat gesagt, ja, da bin ich dabei, weil der auch gewusst hat, da geht was mit denen. Und das war dann die klassische erste Besetzung. Die erste richtig auch erfolgreiche Besetzung.
Genau.
Ne? Also Lars Ulrich, Schlagzeug, James Hetfield, Gitarre, Gesang und der Kirk Hammett, der sehr gute Leadgitarre spielen konnte und der Cliff Burton eben. Das war sehr geil. Jetzt frage ich mal dich und zwei andere, wie gesagt, den Axel und den Fabian, warum ist Metallica so eine geile Band?
Also ich finde tatsächlich Metallica als geile Band. Die sind, ich will nicht sagen wandelbar, man erkennt in ihrer kompletten Bandgeschichte immer ihre Handschrift, auch die späteren Sachen, die sie gemacht haben, die dann von der Grundidee ein wenig abgewichen sind. Ich glaube, die verstellen sich wenig, die mussten sich halt anpassen, um zu überleben. Aber und was ich geil finde, ist tatsächlich, dass ich mit der Musik ja aufgewachsen bin und da den musikalischen Raum gelernt habe.
Ja.
Und jetzt aber mein Neffe, der ein bisschen über 20 ist, eins seiner ersten Konzerte, wo geht er hin? Metallica.
Ja.
Wahnsinn. Und die sind nach wie vor, haben die eine Gültigkeit, dass das ist super.
Ja.
Und die verstellen sich nicht. Das ist auch nicht peinlich, wo man sagt, Jungs, hört's bitte auf jetzt. Das passt nach wie vor.
Also das war, glaube ich, nie so. Also es war nie so, dass man gesagt hat, jetzt hört er mal auf.
Ja.
Also das war, also natürlich gab es Momente und da kommen wir heute wirklich auch drauf.
Weil es gab Momente, gesagt, ja, jetzt habt ihr euch vergriffen.
Ja, genau, habt ihr euch vergriffen, aber trotzdem hat man nie gesagt, Mensch, nee, das geht nicht mehr oder so, sondern weil... Es war ja auch immer ihre Idee, was Neues zu machen.
Mhm.
Und jetzt muss man auch sagen, kommen wir jetzt auch bei diesen Songs, Whiplash, nächster Song hier, nächstes Album und so weiter. Das war ja dann auch irgendwie sehr einseitig. Und du musst dich ja weiterentwickeln, wenn du weitermachen willst. Oder du machst immer dasselbe und dann sagen die Leute, das kann man auch nicht mehr hören.
Ja.
Also es ist auch schwierig. Also gerade in diesem Genre, glaube ich, gerade im Metal, Es ist sehr schwierig. Jetzt fragen wir trotzdem mal, also das war jetzt der Matthias live hier im Studio, der das gesagt hat. Jetzt frage ich mal, oder habe ich gefragt den Axel, warum sind Metallica geil? Und mit der Axel sagt, sie waren geil. Na, schauen wir mal.
Ja, hey Peti, ich wollte sagen, Metallica waren mal richtig geil für mich. Und man möchte in irgendeiner Form, dass mit jeder Scheibe, die neu rauskommt, es wieder so wird, wie es früher mal war. Aber ehrlich gesagt, seit Justice for All war es bei mir so, dass ich eigentlich immer wieder enttäuscht wurde. Wobei die neue Scheibe jetzt ja deutlich besser ist, als was davor ist aus meiner Sicht. Für mich hat die Faszination mit Metallica viel mit Cliff Burton zu tun. Und ja, wer das mal nachvollziehen möchte, der versetzt sich mal in die Situation eines Teenagers, der einen Bass zu Hause stehen hat und dann das Video Cliff 'Em All sich anschaut.
Ja, und das habe ich jetzt auch nochmal, Cliff 'Em All. Und zwar war das so, nach dem Tod von Cliff Burton, muss ich jetzt vorgreifen, der ist gestorben, hat man gesammelt lauter Videoaufnahmen von Fans, die den Cliff Burton gesehen haben. Mhm. Und ich habe dieses Video jetzt geschaut, es ist auf YouTube, dauert ungefähr 50 Minuten, Cliff 'Em All, ne, in Anlehnung an Kill 'Em All. Und da spielt der zum Beispiel ein Bass-Solo, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist Wahnsinn. Der haut jede normale E-Gitarre haut er um mit seinem Bass. Das ist so gut. Und aber nicht nur Rumgemache auf dem Bass, sondern das ist so melodisch gut. Das ist unglaublich. Also der hat die Band wirklich in eine andere Dimension gebracht, ja, mit seinem Spiel. Und deswegen, also was der Axel da sagt, und gerade einer, der es dann selber mal probiert, und der Axel war so einer, der auch sich mein Bass an diesen Metal-Bands orientieren wollte, als er angefangen hat zu spielen, das ist irre. Ja, also das ist ein Idol, ja, muss man sagen. Und nicht nur, weil er gestorben ist, sondern weil er es einfach auch zu Lebzeiten einfach so konnte. Ja. Ja, das ist toll. Ja, hören wir Fabian auch noch, oder? Weil der ist ja jünger. Und bei dem ist Metallica wieder, der ist später damit sozialisiert worden. Mal schauen, was er sagt.
Warum sind Metallica eine geile Band? Für mich sind Metallica eine geile Band, weil sie in meinem Geburtsjahr 1981 sich gegründet haben oder ihre erste Probe hatten, weil sie es schaffen, musikalisch immer wieder in andere Welten vorzudringen und sich mit jedem Album weiterentwickeln und einen Scheiß drauf geben, was die Presse sagt oder was andere sagen, ob sie sich in den 90ern die Haare abgeschnitten haben und dann Country-Songs gemacht haben. Es klingt immer nach Metallica und sie bleiben sich selbst immer treu und können sich das auch im Jahr 2023 noch wunderbar erlauben, weil sie einfach in meinen Augen die beste Metal-Band auf der Welt sind.
Ja, der Fabian war offensichtlich im Auto, das hört man nicht. Aber ja, das ist dann so ein bisschen, er ist ein bisschen jünger, ne? Ja. Aber das kannst du auch bestätigen, ne? Also, die offensichtlich einen Scheiß drauf geben, ja, was die anderen sagen.
Und
nicht in allen Phasen wahrscheinlich, aber trotzdem.
Ja, die machen sich mit Sicherheit auch einen Gedanken, wie sie bei ihren Fans ankommen, weil ein bisschen, weil sonst würden sie vielleicht zu sehr abweichen. Aber das mit dem nach Injustice for All kommt nichts Gescheites mehr. Das, ja, will ich jetzt so nicht stehen lassen, weil ich komme vielleicht aus der Ecke, mein Musikgeschmack, die Musik, die ich höre, die ist sehr weit gefächert. Also ich kann mit sehr, sehr vielen Sachen umgehen und höre auch sehr, sehr variantenreich Musik. Und wenn ich mir natürlich, wenn ich Metallica an Kill 'Em All bis Justice for All festmache, dann komme ich natürlich hinterher nimmer mit den Sachen zurecht, weil das halt eine ganz andere Geschichte ist. Wenn ich mich aber darauf einlasse, dass ich sage, hey, die entwickeln sich, ja, und das ist halt jetzt ein Hauch, ein anderes Genre.
Ja.
Auch die Sachen, wo sie in das Southern Rock abrutschen, ist natürlich ganz weit weg von Kill 'Em All. Aber es ist nach wie vor Metallica.
Ja.
Aber halt ein bisschen anders.
Ja.
Und ich finde, wenn man, ich will jetzt keinen engstirnig nennen, das steht mir nicht zu, aber wenn ich meinen Fächer oder mein Spektrum zu eng halte, dann verliere ich sehr viel an Horizont.
Ja.
Also ich denke, die haben auch nach dem schwarzen Album noch ihre Gültigkeit, aber halt nicht in dem Genre, in dem sie
groß geworden sind,
beziehungsweise in dem sie angefangen haben, weil ich glaube nämlich erst, dass sie ab 1991 so richtig groß geworden sind, weil sie sich halt dann einem breiteren Publikum geöffnet haben.
Ja.
Ja, gibt kein Licht ohne Schatten.
Nee, das ist
natürlich sind die sehr konservativen und die Hardcore-Mettler vielleicht ein wenig enttäuscht, wenn eine Hausfrau dann das Feuerzeug anzündet.
Ja, das ist so. Und das ist natürlich auch das. Die sind in dieser Nische groß geworden und natürlich waren die Fans, die da von Anfang an dabei waren, die wollen natürlich das alte Zeug hören.
Ja.
Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also musikalisch finde ich am geilsten dieses Anfangszeug. Da geht's mir wie dem Axel. Wobei ich aber dann trotzdem auch finde, in allen neuen Alben, auf allen neueren Alben, finde ich was mich fasziniert.
Es sind immer zwei, drei Sachen dabei, wo ich sage, ey,
super. Ja. Aber leider auch, und da sage ich nochmal, sehe ich es wie der Axel, kein Album mehr, das durchgehend so geil war.
Ja.
Mein Lieblingsalbum ist Ride the Lightning. Und wir hören jetzt mal den Titelsong, nur den Anfang. Da haut es mich um. Ja. Das finde ich Wahnsinn. Und da kam das, was man da kreiert hat, nämlich ein Autor des Rock-Magazins Kerrang, der hat gesagt, das heißt Thrash Metal, dieses Genre. Und genau das ist es. Und was ich so geil finde an dem Zeug, das ist jetzt langsam, es ist manchmal ganz schnell und es ist auch wahnsinnig sozialkritisch, das Ganze. Das ist jetzt ein Song über einen Typen, der auf dem elektrischen Stuhl sitzt.
Ja,
Ride the Lightning. Ja, und das wird dann auch, dieser Wahnsinn wird natürlich dann in dem Gitarrensolo wiedergespiegelt. Das sind alles Songs, die sind 4, 5, 6, 7 Minuten lang,
dafür kann man nicht durchspielen. Ja,
genau, dafür ist es bekannt. Und diese verschiedenen Varianten drin zu haben und so. Und das kommt für mich auf dem Ride the Lightning Album durchgehend am besten rüber. Mhm. Also ich mag das wirklich am liebsten. Ja, ist auch ganz toll produziert. Da sind die auch nach Dänemark gegangen, sicherlich auch mit dem Lars Ulrich, der da seine Connections hatte und so, und sind zum Flemming Rasmussen gegangen ins Studio und haben bei dem das aufgenommen. Und da kamen dann die ersten, sagen wir mal, wirklichen Erfolge. Ja, am Anfang waren sie halt so eine kleine Band, die irgendwie halt da in Kalifornien erfolgreich war oder die viele Leute gehört haben und haben da hier auch die Sau rausgelassen auf der Bühne und hinter der Bühne auch, offensichtlich. Und dann ging es aber langsam los, dass man gemerkt hat, das wird jetzt groß oder relativ groß. Ja, und musikalisch halt auch richtig gut. Ja, also Ride the Lightning, für mich Wahnsinnscheibe, magst du aber halt auch, oder?
Ja, natürlich mag ich schon.
Ja.
Ja.
Genau.
Übrigens sind die auch, also angeblich, so die Legende vielleicht auch, sind die damals nach Dänemark auch zum Produzieren gegangen, weil der Wechselkurs dänische Krone zum Dollar so günstig war und die natürlich noch nicht so viel Knete gehabt haben und dann halt schauen musst, wo kann ich sparen, und dann sind die einfach wahrscheinlich auch natürlich wegen Lars Ulrich geschuldet nach Dänemark, aber es war auch eine finanzielle Entscheidung.
Ja, natürlich, das kann ich mir vorstellen. Also die müssen am Anfang, dieser John Sasula, der die da irgendwie entdeckt hat, bei dem durften die im Haus schlafen und so, weil die einfach keine Kohle für Übernachtung, was weiß ja, ich, gehabt
die, haben. Die haben zeitweise in einem Fabrikgebäude
ja, genau.
gelebt.
Ja,
und
ja.
auch so eine Geschichte habe ich jetzt auch im Vorfeld, habe doch noch 2-3 Sachen geschwind einmal durchgelesen. Ich weiß nicht, hat der James Hetfield gesagt, also sie haben sich manchmal Mädel aufgerissen, damit sie bei der wenigstens mal duschen konnten.
Ja, genau.
Ja, ja, ja. Hartes Brot.
Ja, ja, aber dann kam sogar diese Phase, die war auch da. Jetzt habe ich den Ausdruck, muss ich nachholen. Na, Schmarrn kann ich gleich. Es gab die Mädels, die Tub Tarts. Das waren die Mädels, die nach der Show mit ihnen zum Duschen gegangen sind.
Okay.
Und irgendwann hat einer gesagt, der Kirk Hammett, ich weiß noch, wie ich mal um die Ecke kam nach dem Konzert und da mindestens 30 Frauen standen. Wir müssten da sauber werden. Das ist
keine Chance.
Ja, okay. Gut, jetzt fragen wir mal den Axel nach seinen Lieblingssongs, weil das sind wir sehr nah beieinander, der Axel und ich. Bei der Fabian hat wieder ein paar andere. Die geilsten Songs von Metallica laut Axel Jacobsen. Was sagt er denn?
Auf Metallica-Konzerten war für mich das Konzert noch kein Konzert, solange ja, 2 Stücke nicht gespielt worden. Das war einmal Master of Puppets, weil ich das Riff im Intro immer noch eins der geilsten finde, die ich so jemals gehört habe. Und ich denke, dabei bleibt's. Und ja, das zweite war, ich wollte unbedingt immer Seek and Destroy hören, weil das ja irgendwie so einen geilen
Lied
hat, den ich sehr mag. Und ja, dann in Videos selber, weil Cliff ist ja nun nicht mehr dabei, finde ich Whom the Bell Tolls wegen des Bass-Intros noch immer wieder sehr, sehr hörenswert.
Ja, also das werden wir jetzt nicht anspielen, aber vor Whom the Bell Tolls, es geht mit der Glocke, wobei da waren sie nicht die Ersten, die eine Glocke eingesetzt haben, ja, sagen wir mal, das ja, waren dann doch AC/DC, da gibt es andere auch. Aber das Intro klingt, wie eine Gitarre spielt, aber der Cliff Burton auf dem Bass, ja. Mega. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssong von Metallica. Und das Tolle an dem Song, und das ist jetzt wirklich eine der großen Errungenschaften der sozialen Medien, Master of Puppets. Und mein Sohn, der Leo, 10 Jahre alt, kommt vor, sagen wir mal, 2-3 Monaten zu mir und sagt, Papa, da gibt es ein Solid mit Master. Das ist voll cool. Und da denke ich, Master, kenne ich eigentlich nur eins. Ja? Oder ich kenne auch Master and Servant von Depeche Mode und so. Ja, dann spiele ich ihm das Master of Puppets vor und dann sagt er, genau das ist das, läuft auf TikTok. Und das kam jetzt wieder auf. Und das hören jetzt wirklich Leute mit 10 Jahren, 12, 15 oder was, hören jetzt wieder Master of Puppets und wir hören tatsächlich eigentlich täglich diesen Song. Und ich sag, was diesen Thrash Metal angeht und die ganze Dramaturgie des Songs und alles, was der transportiert, das geht ja um Drogen, ja, ich bin der Puppenspieler, der genau. dich da hält an seinen Fäden und so und dich durchzieht und so. Das ist für mich der perfekte Metal-Song. Also ich finde den, der dauert 8 Minuten und der hat eben diesen wunderschönen dann Instrumentalteil und so und alles perfekt produziert. Also das ist für mich der Metallica-Song. Ja? Und das jetzt für mich, ja. Axel sagt es auch so, oder einer und du magst nachher, oder?
Master of Puppets habe ich auf meiner Liste auch aufgeschrieben.
Ja.
Finde ich gut.
Ja. Und toll, dass es eben die Kids jetzt auch wieder hören. Und das ist dann doch, das kannst als Papa kannst du nicht sagen, hör da mal Master of Puppets
aber
an.
Ich
das muss dann schon TikTok
machen. Ich kenne das von zu Hause auch, da kriege ich da auch das ist so ein TikTok-Lied.
Ja, ja.
Ja, ja, das ist von TikTok.
Ja, ja, genau.
Ja, genau.
Ja, aber das Schöne ist ja, dann kannst du als Papa sagen, jetzt hör dir mal das Zeug genau. an. Ne?
Ja.
Und das, ja, also das ist der Jahrhundertsong. Master of Puppets. Alter. We'll be right back. geil, ne? I'm your source of self-destruction. Ich bin die Quelle deiner Selbstzerstörung, ne? Und das wusste der Hetfield da schon, ne?
Kann ich schöne Geschichte beitragen.
Okay. Da ist der, wir hören das immer im Auto und der Leo neben mir, der kriegt seinen Whiplash dann.
Ja, genau.
Der geht da ab wie die Sau. Jetzt, was ist die schöne Geschichte?
Also ich höre das Lied nicht mehr im Auto, weil tatsächlich, ich habe mein erstes Auto mal fabulös am Baum gesetzt und da lief Master of Puppets.
Na,
ja. Ohne Spaß. Okay. Tatsächlich.
Ja, mein erstes Auto, war ich in der Musik drin oder was?
Ich glaube, ich habe da meine fahrerischen Künste mit 18 noch nicht so einschätzen können und habe tatsächlich, das war Ford Escort, den habe ich voll am Baum lang gesetzt und es lief tatsächlich Master of Puppets.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, echt.
Ah, du hörst nicht mehr im Auto?
Ja, doch schon, aber...
Leise.
Ja, aber nicht mehr so laut. Und ich reguliere die Geschwindigkeit ein wenig nach unten. Ja, okay.
Das ist ja der Hammer.
Ja, ich.
Soll ich nicht gut?
Ja.
Jetzt kommt gleich dieser wunderbare Zwischenteil da, der. Ja, jetzt. Und da, das ist definitiv Cliff Burton, ja, der da eine Rolle gespielt hat. Ja?
Konzertgitarre.
Genau. Der hat gesagt, zu den Jungs gesagt, hört mal Bach. Die hat gesagt, hört mal Eagles, hört mal Country-Musik, hört mal alles und lasst es einfließen mit. Mhm. Ja? Das ist Wahnsinn.
Geil.
Das ist mega.
Könntest du jetzt auch in der Elbphilharmonie hören.
Ja, ja. Wunderschönes Solo dann.
Ja.
Ja, aber Matthias, jetzt wird es tatsächlich auch sehr traurig, weil Master of Puppets das letzte Album ist, das der Cliff Burton mit eingespielt hat.
Ja, tatsächlich.
Ja. Und zwar waren die dann auf Tour, waren auch mit dem Ozzy Osbourne auf Tour. Genau. Das ging richtig durch die Decke dann, also war richtig erfolgreich. Und dann sind die nach Schweden und dann kam es zu diesem ganz tragischen Unfall. Die haben halt im Tourbus geschlafen und die haben tatsächlich noch, Kirk Hammett und Cliff Burton haben immer nebeneinander im Tourbus geschlafen und einer wollte
in der
Schlafkoje und einer wollte den Fensterplatz. Ja. Das haben sie mit Karten ausgespielt.
Also
mehr dürfen wir nicht verraten.
Ja, Kirk Hammett war immer am Fenster gegangen und irgendwann haben sie die Plätze neu auskattelt und haben Karten gezogen.
Ja.
Und der Gewinner war
Cliff Burton.
Der Verlierer.
War dann der Verlierer. Und zwar ist am 26.09.86 der Bus verunglückt. Man sagt, der Fahrer war betrunken, oder ist eingeschlafen. Der James Hetfield sagt es jedenfalls.
Ja.
Und der Cliff Burton ist aus dem Fenster geschleudert worden und der Bus ist auf ihn drauf gefallen. Also der war sofort tot.
Ja.
Alle anderen waren nur leicht verletzt.
Genau,
also einer hat den Fuß gebrochen oder also nicht schlimm.
James Hetfield, der hat da irgendwo in einem Interview mal geschrieben oder gesagt, dass er aus dem verunfallten Bus dann rausgeklettert ist, weil er halt aufgewacht ist, er hat es gar nicht mitgekriegt, also ist aufgewacht und Bus lag auf der Seite, ist raus aus dem Bus und dann hat er nur noch die Füße unterm Frack rausschauen sehen.
Von Cliff Burton,
ja.
Genau. Cliff Burton war 24 Jahre alt. Ja. Also ganz schlimm, und das war auch ein Riesenumbruch dann für die Band.
Ja.
Und dann, also was wir ja jetzt manchmal sagen, oder habe ich auch schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, ja, wenn da einer weg ist, wenn einer stirbt, sollte man da nicht aufhören. Aber mit 24 hörst du auch nicht auf. Also das war, glaube ich, die Band war in der Phase, wo sie selber gemerkt haben, wir sind so gut, das muss irgendwie weitergehen.
Und also, es geht noch weiter.
Und die haben natürlich dann das, was man vielleicht dann auch doch sagt, ja, der Cliff Burton hätte schon gewollt, dass wir irgendwie weitermachen und so. Hätte aber bestimmt auch wirklich. Ja, ist ja müßig. Ne? Also konnte ihnen nicht mehr sagen, aber ich glaube, die Entscheidung aufzuhören war gar nicht so lang im Raum gestanden oder so. Die haben aber gesagt, sie machen weiter.
Das war schon eine harte Phase.
Das war brutal, ja klar. Also die reden auch immer noch davon, richtig, dass es das Schlimmste war, was passieren konnte. Ja.
Vor allem der James Hetfield, ich glaube, viel von seiner Medikamentensucht und Alkoholsucht kommt vielleicht auch von diesem Erlebnis. Aber letztendlich, also ich glaube auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also es wird auch nie drüber gesprochen oder es wird auch nie angedeutet, dass sie zum Weitermachen gedrängt wurden.
Nee.
Also da war kein Produzent dahinter, der gesagt hat, so, jetzt habe ich da für euch einen neuen Gitarristen und los geht's.
Ja.
Sondern, also das war schon ein Entscheidungsweg.
Genau.
Ja.
Und die haben dann wirklich, also Bassisten, über 30 Bassisten
durchprobiert.
Ja. Und dann kam halt dieser Typ, der ein Riesenfan war, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem. Dass der halt immer Fan war und immer so gefallen wollte.
Ja.
Der Jason Newsted, den haben sie dann engagiert und haben sich aber auch richtig beschissen ihm gegenüber verhalten. Also diese auf der einen Seite, wir brauchen einen neuen, auf der anderen Seite, wir sind furchtbar traurig, dass wir den alten
Der
wurde immer verglichen und konnte nie rankommen und wurde also richtig ausgegrenzt, obwohl er dabei war, am Anfang jedenfalls. Und das war wohl hart. Ja.
Der wurde gemobbt. Also heutzutage würde man wirklich sagen, Mobbing.
Ja.
Der war an allen schuld.
Ja.
Er war an allen schuld.
Ja.
Wenn irgendwas nicht funktioniert hat,
seine
Schuld.
Ja. Und das ist natürlich hart. Und das kann ich mir erst vorstellen, wenn du Fan bist. Und der hat ja zuvor schon in Flotsam, Jetsam und so in Bands gespielt. Und so
war er gut.
Er hat Songs geschrieben auch.
Ein sehr guter Songschreiber im Übrigen.
Ja. Aber sie haben dann trotzdem das nächste Album mit ihm, die haben mehrere Alben mit ihm, eigentlich die erfolgreichste Phase mit ihm gehabt, das muss man auch sagen.
Auch den Umbruch, den sie
gemacht
haben, den haben sie mit ihm gemacht.
Genau. Ja. Und dann kam halt dann doch das nächste Album, nämlich And Justice for All. Das ist dein Lieblingsalbum. Warum?
Liegt wahrscheinlich, also Lieblingsalbum möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich sympathisiere sehr mit dem Album, aber es liegt wahrscheinlich tatsächlich an One. Und auch eins meiner absoluten Favoriten, dieses Lied. Und es liegt auch daran, an dem Erlebnis, das ich hatte bei meinem ersten Metallica-Konzertbesuch.
Jetzt erzähle mal, genau.
Ja, also habe ich sofort wieder Gänsehaut, weil sehr jung gewesen und also tatsächlich, also ich war vielleicht noch nicht einmal 20. Ach Quatsch, überhaupt nicht 20. Wahrscheinlich gerade ein Quatsch, überhaupt nicht. Ich war noch in der Schule. Kann ja noch mehr erzählen. Ich war noch in der Schule und da waren wir in Nürnberg in der Frankenhalle und ich glaube, dass das ein Hallenkonzert war. Das war eben das Ausschlaggebende. Und jetzt läuft schon das Intro und während dem Intro war das Intro war extrem leise und natürlich sehr viel Hubschrauberlärm, sehr viel Schüsse, weil es eine Ballade über den Krieg ist.
Genau.
Und die ganze Halle war dunkel und ich habe wirklich nicht gewusst, was jetzt passiert. Und dann kam ein grünes Spotlight auf den James Hetfield, der Gitarre spielt. Und kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Echt so geil.
Ja.
Und seitdem sage ich, das ist das Schlüsselerlebnis und ich mag dieses Lied echt.
Ja.
Und auch die Story um dieses Lied, also der Text, diese Ballade um den Schrecken des Kriegs und der Körper praktisch, keine Hände, keine Füße, ich möchte sterben und cannot live, cannot die.
Ja. Ne, ist ach, schon im Video auch saugut gemacht,
ja,
muss man sagen. Aber das kommt auch dazu, dass die Videos dann wirklich richtig
gut wurden. Es ist auch Teil dieses Films Johnny Got a Gun.
Genau. Ja. Ein kleines Problem mit dieser Platte And Justice for All, und das liegt dran, dass die was ganz Böses gemacht haben, die Jungs. Und zwar haben die Bassspuren von Jason Newsted praktisch rausgeschnitten.
Die haben sie so leise gedreht,
genau, dass man sie nicht hört. Dass man sie nicht hört. Ja. Und jetzt habe ich im Vorfeld des Podcasts, das ist jetzt eine Originalversion, es gibt da aber auch ein Remaster. Und da hat man den Bass ein bisschen lauter gemacht. Und dann merkt man auch, dass der sehr gut ist und so. Okay. Und sowas finde ich aber dann, also klar, die haben getrauert, aber das macht man dann doch nicht. Ja, also,
ja. Wobei der ja erfolgreicher Musiker war.
Ja, ja, klar.
Oder ein guter Musiker.
Ja, ja, ja.
Auch mit viel Gefühl.
Ja, genau.
Auch also, Gefühl für Texte. Ja. Also Wahnsinn.
Weil es ja ein Wahnsinns-Song ist, ja, da gibt es gar nichts. Ja. Ja, One von Metallica, jetzt vom fünften Album, ein paar kommen noch, merkt ihr ja, And Justice for All. Riesen erfolgreiche Tour, aber da hat der Hetfield dann so richtig das Saufen angefangen.
Ja.
Und er sagt, also ich glaube, bei der Tour sagt er, da weiß er gar nicht mehr viel davon.
Nee.
Ja, also das hat ihn, dieses Ding mit dem Cliff Burton, überhaupt so diese Geschichte,
diese dass er immer
Situation immer ziemlich unzufrieden war, auch mit dem Elternhaus und so weiter. Und ich glaube, das war dann auch die Zeit, wo, das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, aber seine Mutter ist dann auch gestorben.
Oh, das weiß ich nicht.
Und also es hat er verarbeitet dann in einem Song auf dem schwarzen Album. Und die Mutter tatsächlich hat Krebs bekommen und hat gesagt, aufgrund ihrer Religion, sie lässt sich nicht behandeln, weil der Gott wird schon richten, und dann ist die ganz erbärmlich an Krebs dein gestorben. Gesicht. Also vollkommen ohne Medikamente und so, und das hat ihn fertig gemacht. Ja? Also das sind so die Sachen, die dann auch immer wieder aufkommen. Ja? Mhm. Dieser Verlust von Bandmitglied, von Familie, dann die Sauferei, die ihn dann fast dazu gebracht hat, seine Familie zu verlieren. Seine Frau hat dann auch gesagt, ich schmeiß dich raus. Ich mag dich nicht mehr bei mir haben, wenn du so immer nur besoffen bist und so. Und das hat auch alles mit der Bandgeschichte zu tun. Ja, nichtsdestotrotz waren sie da fast, ja, es ging Richtung Höhepunkt, ja, also Richtung kommerziellen Höhepunkt. Ne? Das ging bei dem Justice for All Ding noch, das war schon erfolgreich, aber dann kam halt das Riesenalbum
ne,
in den 90ern.
Da, genau. Da kam Metallica,
schwarze Album.
Und das war auch eine Entscheidung fürs Bestehen.
Ja.
Sagen sie auch, also
sagen sie selber. Ja. Also das war, And Justice for All war das letzte noch mit dem Fleming Rasmussen. Und dann hat man gesagt, jetzt holen wir uns aber mal einen richtigen Produzenten. Also einen, der auch bekannt dafür ist, erfolgreiche Bands. Ich glaube, Bon Jovi hat er auch gemacht und so weiter zu produzieren. Jetzt gehen wir mal... Stufe höher.
Und da sind wir jetzt wieder.
Ja, dann genau, da sind wir beim Dilemma. Genau.
Ja. Gibt der Produzent dann ja auch mehr oder minder, der hat ja schon guten Einfluss und der gibt auch die Richtung vor.
Genau.
Und Das war dann auch die Entscheidung zu der Mainstream-Geschichte.
Ja.
Also ein bisschen weg von dem konservativen Trash.
Ja.
Wobei ich finde, die sich von der Kill Em All zu der And Justice for All schon wegentwickelt haben.
Das war von viel progressiver, viel ausgefeilter.
Und so aber da haben sie dann wirklich den großen Schritt ins große Publikum gewagt. Wussten ja auch nicht, wo es hingeht, aber mussten sie weil sie, das sagen sie ja auch, also in jeder Dokumentation, in jedem, wenn wir das nicht machen, können wir zusperren.
Weil das ist, das muss man ja auch sagen, es wiederholt sich ja dann auch irgendwann. Also du musst mal in eine andere Richtung gehen. Ja. Ich habe dieses schwarze Album, ich hab das nicht gehabt. Ich habe mir dann irgendwann mal alle Sachen gekauft und so. Aber es war gar nicht meins zu der Zeit, als es rauskam. Überhaupt nicht. Also ich mag auch Nothing Else Matters, mag ich gar nicht. Ja, also noch mochte ich noch nie, werde ich an die mögen. Das geht für mich nicht zusammen. Mit einer Band wie der geht's für mich nicht. Also ich kann auch nicht einmal sagen, dass das schlimm ist, wenn die eine Ballade machen. Die haben auch auf Ride the Lightning haben sie super Sachen gemacht. Fade to Black, habe ich jetzt falsch gesagt, also ist egal. Und Blackened auf One, und One ist ja im Prinzip auch so eine Art Ballade und so, die sich halt immer mehr steigert. Aber für mich ist Nothing Else Matters ist so ein Ding, da sage ich, das ist mir zu sehr ein Radio-Hit, das mag ich nicht. Das ist nicht meine. Das geht für mich mit der Band nicht zusammen. Ich mag
das vielleicht ist der solche Songs. Aber,
ja, genau. Ja. Und dann hast du, glaube ich, genau das Problem, das danach aufkam. Du hast dann ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ich gehe mal auf ein Konzert, ich möchte gerne Nothing Else Matters hören.
Ja.
Die noch nie Master of Puppets oder und
Seek and Destroy.
Ja, die genau, bei Seek and Destroy, die sagen, was soll denn der Scheiß?
Ja, aber was ist jetzt?
Ja, und dann sagen natürlich die Hardcore-Fans, was wollen denn jetzt die Tussis da oder irgend sowas? Genau. Ja, und das geht halt, das war schwierig.
Ja.
Ja, wobei da zum Beispiel eine wunderbare Ballade oder so ich sage immer so, klingt ein wenig wie so ein Western, wo sie da ja Fans davon sind, drauf ist nämlich die Unforgiven.
Also
das ist ein mega Lied.
Ja. Das ist ja das, was wir aber schon eingangs gesagt haben, es gibt eigentlich auf jeder Platte, auch wenn sie so sehr verrissen wird, sind immer Stücke dabei, die doch wieder irgendwo so ein Benchmark setzen und man sagt, da kommt man nicht dran vorbei.
Nee, das geht auch gar nicht. Ja, und The Sandman ist natürlich auch ein geiler Song. Ja,
über
Albträume und so.
Genau.
Das ist super. Und da ist auch The God That Failed drauf. Der Song, den der Hatfield dann geschrieben hat, in Anlehnung, der Gott hat versagt. Mhm. Der hat nämlich meine Mama nicht gerettet.
Genau. Und
so. Ja, also das. The Unforgiven. Da gibt es übrigens drei Teile davon. Gell?
Ja, also eine Trilogie.
Ja, genau. Schon geil. Wieder das Western-Zeug so ein bisschen drin. Ne?
Und da rutschen sie ja dann noch ein bisschen weiter rein.
Ja, da kommen wir dann auch noch drauf. Und das, was ich mega finde an dem Song, ist das Solo, das jetzt gleich kommt. Ich schon allein das, aber jetzt halt. We'll be right back. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele Millionen das Album verkauft hat, aber etliche. Also die Ela, meine Frau, hat eine CD von Metallica. Das ist klar, ja. Das, also ganz viele Leute haben das einfach gekauft, das Zeug. Das hat sich, ne, Wahnsinn. Es waren die zwei Sachen, Enter Sandman und Nothing Else Matters, die Leute haben es wie wild. Und komischerweise hat es, obwohl da diese Grunge-Ära kam, hat sich das Zeug, was ja doch irgendwo Metal war, war erfolgreich. Ja,
ja, also, schon.
Da waren sie ja anders als
andere. Diesen Grunge, den hat dann eher Guns N' Roses ein wenig abgegriffen.
Auch noch abgegriffen, genau. Ja.
Da konnte Metallica konnte ihr Zeug machen, weil den ganzen Grunge-Scheiß, den hat Guns N' Roses übernommen.
Sehr gut. Also ist ein guter Song, muss ich echt sagen. Also wirklich klasse. Deswegen nach wie vor, also es gibt in dieser Band auch wirklich in jeder Phase Sachen, wo man sagt, die sind klasse. Ja, ja, es war jetzt dieses schwarze Album, da waren sie überall und haben auf dem Freddie Mercury Tribute
gespielt. Da haben sie, glaube ich, sogar das erste Lied gespielt.
Ja, genau, da waren sie wahrscheinlich mit die Größten überhaupt. Ja.
Also, das war, glaube ich, auch, also nicht, glaube ich, 91, ich habe ja meine alten Metallica-Eintrittskarten, da gab es ja noch richtige Eintrittskarten.
Das Geile, also das erzählst du jetzt mal bitte, du hast eine Castle Donington Eintrittskarte.
Ja, aber die ist auch aus diesem Jahr. Da waren wir in einem Jahr dreimal auf Konzert. Und der Höhepunkt war Monsters of Rock in Donington Park.
Ja, das jetzt erzähl doch mal.
Geile Geschichte. Also,
bist du mit dem Moped hingefahren?
Nein, da war ich noch in der Schule.
Ach, da war etwas anderes.
Das kann ich auch festmachen. Also mein erstes, das erzähle ich als erstes. Mein erstes Metallica-Konzert praktisch in der Frankenhalle in Nürnberg.
Ja.
Der Tag drauf, ersten zwei Stunden Physik. Und ich habe nichts gehört. Das hat, ohne Schmarrn, das hat nur gepfiffen. Ich war dort gesessen, das hat nur gerauscht und gepfiffen. Ich konnte dem Unterricht, auch wenn ich gewollt hätte, ich war hundstotmüd und ich habe nichts gehört.
Okay.
Das war nur ein Rauschen, ewiges Rauschen. Und mein Kumpel, mit dem ich eigentlich alle Metallica-Konzerte besucht habe, schöne Grüße, Serkan.
Ja.
Ich schicke dir auf jeden Fall einen Link zu dem Podcast. Der hat am nächsten Tag oder einen Tag drauf hat der Eignungsprüfung bei der Polizei gehabt. Und dann hat der Polizeiarzt zu ihm gesagt, Sie wissen schon, dass Sie schlecht hören, oder?
Ohne Spaß.
Ja. Deshalb konnte ich das jetzt auch festmachen. Ich war ja noch in der Schule, da war ich. Also. Und wir sind nach Donington gefahren mit dem Bus. Ich glaube, wir waren zu dritt oder zu viert. Zu viert bestimmt. Und da sind wir mit Serkan, die hatten so einen VW-Bus und da sind wir nach Donington gefahren. War natürlich überragend. Fernab jeglicher elterlichen Aufsicht muss ich an meinen Eltern noch nachträglich gratulieren und meinen Dank aussprechen, weil die haben mir da schon, also lange Leine war das keine mehr, die haben die Nabelschnur auf gut Deutsch gesagt, bedingungslos abgeschnitten, ich dürfte überall hin, die haben mir da voll und ganz vertraut. Und Donington Park, das war super, wir sind nachts angereist, da ist das Konzertgelände, haben uns hingestellt, haben dann im Bus weitergeschlafen und einer im Bus musste dann früh pinkeln, macht die Tür auf, die Schiebetür hinten vom Bus, also schon fast die Hosen runter und hat dann bloß gesagt, Alter, da gehe ich nicht raus. Da waren halt richtige konservative Männer. Und das war...
Aber da kannst du hinpinkeln, das stört die doch nicht.
Freilich, mir haben auch gesagt, stell dich nicht so hinaus, pinkeln. Und das war halt ein richtig tolles Festival, ehrlich. Wir haben dann, Metallica war natürlich Headliner und da waren vorher Bands... Suicidal Tendencies,
genau, die spielen ja noch eine Rolle dann, ja.
Ja, klar, die haben da auch gespielt und die Band war, und auch das drumherum, das hätte gar nicht wie in Deutschland, also wir waren vorher in Deutschland auch schon auf Rock am Ring und dergleichen. Aber das war schon nun mal eine ganz andere Nummer.
Ja.
Das war wirklich geil.
Ja, das hat ja einen Ruf gehabt, weltweit.
Ja.
Ja. Monsters of Rock in Donington, das war schon...
Ja, war geil.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und ich kann mich noch erinnern, war das Serkan so... ich kriege halt Karten in England. Na okay.
Hast du aber lange überlegt wahrscheinlich, oder?
Na ja, okay, fahren wir hin.
Sehr geil. War super. Ja, das vergisst wahrscheinlich wirklich
nicht. Nee, echt nicht. Das war echt toll. Auf der Heimfahrt ist dann der Zahnriemen vom Bus gerissen. Dann musste man noch eine Nacht länger. Es war ja noch weit vor. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil es gab ja kein Handy.
Ja. Ja.
Und dass man da auf die Idee kommt, an einer Telefonzelle zu gehen und geschwind auch im Ort zu rufen,
null,
kommt man natürlich in dem Alter auch nicht, das ist ganz klar. Ja. Und dann hat uns der ADAC da abgeschleppt, dann sind wir in ein Hotel gekommen und haben da noch übernacht und das war crazy. Das war super, echt.
Ja. Sehr geil. Ja, und das verbindet natürlich auch mit diesen Songs und so. Ja. Super. Ja, und dann, aber mit dem Mega-Erfolg, glaube ich, sind sie auch nicht so wahnsinnig zufrieden gewesen und haben dann trotzdem was versucht. Sie sind nämlich in eine bisschen andere Richtung gegangen oder haben sich stilistisch einfach weiterentwickelt, das könnte man auch sagen.
Ja, oder ein bisschen anders orientiert.
Und
ja,
ganz ehrlich muss ich sagen, mein erstes Album von Metallica, das ich mir wirklich bewusst gekauft habe, war Load. Und ich fand es sehr gut. Und dann erst habe ich die alten Sachen entdeckt und gemerkt, dass ich die noch besser finde.
Ja.
Aber Load fand ich schon interessant, aber das haben natürlich die Mettler gar nicht gemacht, weil überhaupt, dann haben die plötzlich sich die Haare geschnitten.
Und das war ja...
Ja, und haben ne, mit Nick Cave irgendwie und mit Marian Faithful und so weiter und das ging dann gar nicht. Und der Kirk Hammett hat sich die Fingernägel lackiert und was weiß ich, wo man gesagt hat, das ist all das, was die früher eigentlich kacke gefunden haben, machen sie jetzt plötzlich. Ja. Aber das fand ich eigentlich ziemlich respektabel, muss ich sagen. Ja? Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich höre jetzt die Load und die Reload eigentlich gar nicht mehr. Ja? Aber zu der Zeit, 93, ich glaube 93 und 95 oder 94 und 96, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall in den 90ern, Mitte der 90er, fand ich das sehr gut.
96, 97.
Ja. Sorry, ja genau.
Ja. Ja, aber die haben da, glaube ich, auch, und die sind da ein bisschen abgesprungen von dem konservativen
Metal-Dasein. Ja, was halt in einer Schiene ist.
Genau,
ne?
Halt, ich sage mal, Kutte und lange Haar und bedingungslos Headbangen und auf einmal waren die Haare weg.
Waren die Haare weg und dann kommt so Zeug, da kommt plötzlich Country
und Southern Rock.
Southern Rock und dann kommt Steel-Gitarre mit und so weiter und dann kommen solche Songs, das ist jetzt ganz cool, gell? Aber ich fand das geil. Mama said. Sicher auch mit seiner Mutter dann nochmal das Trauma da nochmal aufgearbeitet und so.
Ich glaube, da ist das Video dazu auch im Western-Style.
Ja, ja klar. Ja. Also klingt nicht alles so auf der Platte. Ne? Es sind schon coole King Nothing und so. Let my heart go. Let your... Das vergleichst du mal mit Whiplash, ne?
Ja, aber vergleiche mal die Stimme mit der Stimme von Whiplash.
Ja, ja.
Da hat er auch sich sehr entwickelt.
Ja, ja, klar. Let this heart be still. Und das versuche ich auch so für mich zu verstehen und auch rüberzubringen, es ist in so, wenn du da drin bist, glaube ich, künstlerisch, du willst dich weiterentwickeln, du willst aber treu bleiben, du willst natürlich auch weiter Erfolg haben, willst es nicht mit deinen Leuten vergraulen, willst aber trotzdem auch dir neue Sachen erschließen. Ich glaube, das ist sauschwer. Und damit mussten die immer leben, dass die Alten gesagt haben, wir wollen das Zeug nicht mehr hören, Wir wollen aber die alten Metallica wieder so haben, wie sie mal waren. Und die haben gesagt, wir können nicht 20 Jahre lang immer dasselbe machen. Ja. Und so. Und mit dem Widerspruch zu leben und das, so eine Gratwanderung hinzukriegen, haben sie aber trotzdem geschafft. Die waren ja nie erfolglos.
Nee, aber die haben ja auch ihr Konzertauditorium, die haben ja alles bedient. Also wenn du auf einem Metallica-Konzert bist, die haben ja nicht nur irgendwo Hardcore gespielt oder dann nur das ganz Neue. Es gibt ja Bands, die spielen dann nur vom neuen Album.
Nur das neue Album.
Genau. Aber Metallica, die haben ja immer ihr Konservative, ihre Wurzeln gespielt,
ja,
und auch die neuen Sachen.
Ja.
Und es war, also du kannst eigentlich sagen, dass du auf einem Konzert, egal welchen Genre du gerade angehören möchtest,
ja,
immer zufriedengestellt worden bist.
Irgendwie, ja, ja, das musst du warm machen.
Ja.
Das ist zum Beispiel für mich ein Mega-Song. Ne? Also ja, und dann geht's, dann wird's auch noch ein bisschen härter zum Schluss. Ja. Müssen wir ja trotzdem ein bisschen auch auf die Zeit schauen und ja, so. Und
jetzt aber ja, noch einmal kurz auf die Stimme. Wenn du da dieses Kill Em, von, also auf der Kill Em All,
ja,
bis jetzt, da hat sich ja auch seine Stimme extrem entwickelt.
Ja.
Es war ja anfangs so, dass er James Hetfield, der wollte ja gar nicht singen.
Der war immer unzufrieden,
ja, mit seiner Stimme. Ja, weil er gesagt hat, wir brauchen einen Sänger oder eine Sängerin, weil meine Stimme ist zu schlecht.
Mhm.
Ja, und zum Anfang ist die auch nicht gut. Das ist das typische Trash,
ja, ja,
Geheule, immer 3 Oktaven zu hoch. Ne? Und aber jetzt ist es wirklich eine gute,
ja,
aussagekräftige Stimme.
Ja, da haben die sich natürlich, also ich weiß es auch vom Ulrich, der hat sich dann auch wirklich nochmal gebildet. Der hat nochmal Schlagzeugunterricht genommen, ja, und gesagt, ich muss weiterkommen und so. Ne? Also das ist ja auch respektabel, dass man sagt, wir wollen schauen.
Also ich glaube aber auch, egal was du machst, ob du jetzt in der Liga Musiker bist, in der Liga Sportler bist, in der Liga, egal was du machst, du brauchst immer jemanden, der auf dich schaut,
ja,
oder der dir irgendwann einmal sagt, hey, pass auf, bei dir schleicht sich da ein Fehler ein.
Ja.
Hey, pass auf, du hast da nur Potenzial, das wir ausarbeiten können. Das brauchst du, weil ich glaube nicht, dass du auch in der Liga sagst, das ist jetzt perfekt.
Nee, und dann ist sowieso vorbei.
Ja.
Dann ist sowieso vorbei. Ja. Gut. Jetzt hören wir mal den lieben Fabian Tönges noch seine 3 geilsten Songs. Was nämlich auch interessant ist, da kommt nämlich, tatsächlich ist der auch mit dem schwarzen Album, dann hat er diese neueren Sachen sich eher angehört. Sagen wir mal, hören wir mal, was er sagt. Da ist der Auto.
Meine 3 Lieblingssongs von Metallica sind Sad But True, Fuel und Enter Sandman.
So, und jetzt hören wir mal Fuel von der Reload. Die Load haben wir gerade abgehandelt. Jetzt kommt die Reload. Fuel, das ist ja geiler Song. Für die Hardcore-Fans war das tatsächlich zu soft.
Ging nicht.
Ja, ging nicht.
Aber
geiler Song.
Ja, ja. Und jetzt nehmt da mal einen James Hetfield raus,
ja,
und setzt da dafür mal einen Hip-Hopper rein.
Ja, kannst du auch machen. Ja,
natürlich.
Ja, ja.
Das ist der Song, der zu der Zeit,
ja, ja,
oder der Beat, der zu der Zeit einfach en vogue war.
Ja, genau.
Weil da waren auch diese ganzen Metal-Rap-Crossovers.
Ja, ja. Ja.
Das würde hier 1A funktionieren.
Ja. Und das ist eben interessant, weil, wie gesagt, der Fabian ein bisschen jünger ist und so, und das, der geht auf so Zeug ab. Ne? Also das mag der gerne, und der hat die auch schon live gesehen, der hat die auch tatsächlich, hat er zeitlang für Musikmagazine geschrieben und so, und hat die auch fotografiert und so. Und also der ist Riesenfan von Metallica. Mhm. Ne? Also gut, jetzt das war jetzt die Phase, die, ja, sagen wir mal, im Nachhinein von vielen eher kritisch beäugt wird. Und ja, und dann kam es wirklich auch zum Bruch. Also der Jason Newsted, von dem wir schon geredet haben, der hat gesagt, nee, ich halte es nicht mehr aus, ich komme da nicht mehr klar, ich gebe euch jetzt ein Ultimatum, entweder ihr verhaltet euch mir gegenüber anders und ich darf jetzt auch mal was anders machen, weil, wie du schon auch gesagt hast, der war selber ein Songwriter, der wollte sich verwirklichen, dann haben die gesagt, nee, du bist entweder bei Metallica oder du bist raus.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, dann
geh ich. Der hat parallel so ein bisschen... parallel selber was gemacht.
Genau.
Und das haben sie überhaupt nicht akzeptiert.
Genau. Und dann hat er gesagt, das hätten die nie erwartet. Dann hat er gesagt, der geht jetzt.
Ja.
Ja. Und das hat die aber auch dann fertig gemacht, weil sie gesagt haben, das geht nicht,
dass der einfach geht.
Dass der geht.
Uns verlässt keiner.
Uns verlässt man nicht. Ja. Und ja, aber er hat, also ich glaube ich, er ist da die, sagen wir mal, nach Cliff Burton, der natürlich tragisch gestorben ist und so, der ist die tragische Figur, weil er, glaube ich, immer Anerkennung gesucht hat, die bei denen er nicht gekriegt hat irgendwie. Ja. Und ich glaube aber, in der Metal-Gemeinde ist der Newsted sehr groß anerkannt, weil jeder gewusst hat, das ist ein guter, ja, und der kann
es ja auch vorher.
Also der war zuvor schon gut, ja.
Ja, man muss ja sagen, der ist ja nicht durch Metallica groß geworden,
nee,
sondern der war vorher schon
der groß. War schon gut, ja, war schon gut dabei,
ja.
Und hat er gesagt, ich mag das so gern, ich würde da gern mitspielen.
Ja.
Ne? Naja, und dann kam diese Riesenkrise und der Hetfield, der Drogen, Alkohol und so weiter, und dann haben sie es aufgearbeitet. In dem Album, wo man sagt, es hat den schlechtesten Sound aller Zeiten, aber der Song, und das sagt auch der Fabian Tönkes, der Song Saint Anger und überhaupt das Album, der Schlagzeugsound ist wirklich schlimm. Aber der Song ist mega geil und der drückt diese ganze Wut, die der Hetfield auch auf sich selber hatte, drückt der wahnsinnig gut aus. Und das Video zu Saint Anger, wo die in... Mist, jetzt fällt mir es nicht ein, dieses Uneinnehmen, nein, nicht St. Quentin, das Uneinnehmen St. war... Quentin? Nein, das Gefängnis.
Ist Alcatraz.
Wo die auf Alcatraz das Video aufnehmen. Ja. Das ist Wahnsinn. Aber Schlagzeug, grottig. Ja. Wie wenn es auf einen Schuhkarton drauf aus. With you. Ich bin verdammt nochmal scheiß wütend auf dich. Das ist geil. Ja, Also ich finde es ein Wahnsinns-Song. Ja? Auch das Album, ganz ehrlich, ich habe das Album mir gekauft seinerzeit und habe das auch gehört und dachte, das ist wirklich nicht schlecht, aber es wurde furchtbar verrissen. Und dann kam diese Phase, wo es dann, eigentlich war es fast vorbei mit denen. Ja? Also nach Newsteads Ausstieg ging es darum, wer übernimmt die Band jetzt, Hetfield schwer abhängig.
Ja.
Und dann haben sie es aufbereitet. Und da muss ich sagen, es war mir ein bisschen zu viel, das dann in einem Film rauszubringen, Some Kind of Monster und so, wo die sich wobei da so ja anschreien. Schon gut ist. Ja, klar. Es hat auch vielen Leuten was gegeben, wo man sagt, ich habe vielleicht selber Probleme. Seht es mal, wie auch solche Berühmtheiten damit umgehen und so. Klar. Ja. Aber trotzdem haben sie weitergemacht. Und dann haben sie noch einen Kult, der, glaube ich, auch sehr dazu beiträgt, dass es wieder funktioniert. Das ist der Rob Trujillo, wo du ja vorhin gesagt hast, Suicidal Tendencies, genau. Die hast du schon gesehen. Der, glaube ich, also erst einmal auch ein exzellenter Musiker und Bassist ist und so. Und der die so ein bisschen zusammenhält auch noch. Und der, glaube ich, auch ein ganz super Typ ist. Ja, also in Interviews jedenfalls, was ich gelesen habe, der ist so, ich glaube, so mit der allerbodenständigste von denen. Also richtig cool. Ja.
Also ich glaube tatsächlich.
Den kennen sie auch schon immer. Ja,
ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass der so wenig Starallüren.
Null.
Weil du kriegst da von denen, der ist auch nach wie vor, das sieht man auch an der Kleidung, der ist auch nach wie vor seine Vorband, also seiner Band, wo er vorher war, sehr verbunden.
Ja.
Weil der geht immer, wenn die ein Konzert haben, hat der immer ein Basketball-Shirt an.
Ja.
Und das kommt eben von seiner vorherigen Band, weil die immer mit Basketball-Shirt aufgetreten sind. Also der ist da, ich glaube, der gibt denen sehr viel.
Ja. Also, ja, und das war ein Glücksgriff und mit dem geht es eigentlich jetzt auch schon ganz lang. Der ist seit Anfang der 2000er, also auch schon 20
2003.
Jahre dabei. 2003, also 20 Jahre jetzt dabei.
Ja.
Gut, ja, und jetzt kommen so die letzten Alben. Jetzt hören wir bloß kurz rein. Death Magnetic, wo man gesagt hat, so, das war das, was die Metal-Fans wieder wollten.
Ja,
jetzt
spielen sie
wieder aber, wie früher.
Genau, da haben sie aber auch, sind sie in eine neue Plattenproduktionsfirma gewechselt.
Genau.
Da sind sie von der Elektra Records sind sie weg und dann waren sie bei Warner Bros.
Ja. Und dann haben sie aber ihr eigenes auch noch gegründet, ne? Aber
das nachdem sind sie ihre eigenen Chefs.
Genau. Und das ist jetzt hier Rick Rubin Produktion, ne? Also oldschool.
Ja, dafür ist er ja bekannt.
Genau.
Reduzieren und.
Genau.
Ja.
Und da klingt es, das kommen wir wieder zurück zu den Anfängen, ne?
Doppelbass.
Ah ja, alles.
Ja.
Ich kürze es jetzt mal ein wenig ab, All Nightmare Long. Es ist ein Album, ich habe es mal gekauft und das finde ich immer so schwierig, wenn man sagt, Dinge klingen wieder wie früher. Fand ich jetzt kein Fortschritt irgendwie. Ja, war okay, weil man so, das ist immer schwierig bei Bands, wenn man sagt, ist okay. Jetzt kommt aber der Tiefpunkt, glaube ich. Also das ist wirklich der Hammer und ich habe jetzt, also heute... Da haben sie sich vergriffen. Ich habe heute wieder einen alten Kumpel von mir, mit dem ich früher Musik gemacht habe, der Wolfgang, der großer Fan von Lou Reed und von Neil Young und so weiter ist. Und jetzt haben sie tatsächlich mit Lou Reed zusammen ein Album gemacht, das heißt Lulu. Und das ist Wahnsinn. Ja, Lou Reed. In the dark of the moon. Das ganze Ding ist nicht hörbar insgesamt. Also das geht noch, das Ding. Ja, das Lied jetzt meine ich, aber das ganze Album, das ist ein Doppelalbum. Das ist unhörbar.
Oh, wouldn't it be lovely? Wer weiß, was ich da gedacht habe.
Da wurde es natürlich von allen Seiten bombardiert. Das fand keiner gut.
Richtig. Weder die, die nach dem Schwarzen eingestiegen sind, noch die, vor dem Schwarzen stehen blieben sind.
Aber der Lars Ulrich sagt immer noch, er versteht nicht, warum das die Leute nicht viel gut finden.
Vielleicht hat sie geschrieben. Ja.
Ja, also rest in peace Lou Reed, der ist ja schon gestorben jetzt, aber das ist wirklich schlimm. Ja, also ja, aber gut, muss man auch sagen, sie haben ja immer probiert, ein wenig Kunst zu machen mit dem dann und so. Ja, gut. Ja. Also wir müssen es jetzt mal die letzten Phasen ein bisschen abkürzen. Dann kam wieder eine Platte, wo man auch gesagt hat, er klingt wieder wie früher, Hardwired. Ja, das ist ein Song. Ja, wie früher. Hast du das noch gehört?
Ja. Hardwired,
ja.
Ja. Die finde ich tatsächlich ja gar nicht so schlecht.
Nö.
Also.
Wobei es halt auch keine schöne Aussage, finde ich gar nicht so schlecht. Ne?
Ja, das stimmt schon. Also, das ist kurz neben Scheiße.
Ja, ja, das ist nicht einmal viel daneben ist es gar nicht. Ne? Ja, nee, aber ich weiß schon, was du meinst.
Aber
ja.
Das ist halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, das hat irgendjemand schon mal gespielt.
Ja.
Das gibt's schon.
Das gibt's schon, ja. Ja. Und dann, ja,
machen Sie was. Leg an einen Text drauf, ist es ein anderes Lied.
Schon klar.
Ja.
Aber machen Sie was anderes, sagen die Leute auch wieder,
ja,
das sollten sie
also
nicht machen.
Die sind,
die sind da drin.
Die können machen, was sie wollen. Ja, sie können gerade keine, die können entweder sie verhärmen, die
Alten,
die Balladen haben möchten, oder die verhärmen die so schon wieder so.
Ja.
Ja.
Schwer. Wenn man sagt, es ist das erste Album, sagt man, das ist cool.
Ja.
Also Hardwired von der Hardwired to Self-Destruct. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende der Reise, wobei ich noch auf was anderes zurückkommen möchte. Aber der Grund, warum wir diesen Podcast heute machen, ist tatsächlich das neue Album. Und ich habe mir das jetzt eben letzte Woche angehört, also Freitag kam es raus. Und habe gedacht, ja, das ist wirklich, also für mich ist es von den neuen Alben, das Beste. Und ich finde den Sound gut, ich finde viele Songs sehr gut. Da ist auch ein Song drauf, der dauert 12 Minuten. Natürlich ist der lange Song nicht so gut wie Master of Puppets, aber das habe ich, glaube ich, für mich schon abgehakt, weil wenn du mal so einen Song geschrieben hast, wie willst du den toppen? Ja? Ja. Oder wie will man denn We Are The Champions toppen oder Bohemian Rhapsody? Das kannst
keine
du nicht.
Chance.
Du kannst, wenn du den Song geschrieben hast, dann weißt du wahrscheinlich auch als Künstler, leider geht's nicht mehr besser.
Ja.
Ja, ist so. Aber was sie jetzt gemacht haben auf dem neuen Album 72 Seasons, das ist ja auch konzeptionell. Es geht nämlich um die ersten 18 Jahre im Leben eines Menschen und da so, was man da so alles erlebt und was da geil ist und so. Und der Song jetzt ist für mich so ein bisschen exemplarisch. Lux Eterna, also das ewige Licht, also einer, der immer Vollgas gibt als Jugendlicher, als Pubertierender und so weiter. Und das drückt es cool aus. Und das muss ich sagen, das haben sie toll gemacht. Deswegen finde ich die neue Scheibe wirklich richtig geil. Sound ist auch gut. Cool. Und da mag ich, dass sie wegen wie Motorhead klingen. Das mag ich einfach. Und die mögen sie halt auch, ne?
Ja, stimmt, die Geschwindigkeit ist Motorhead.
Ja, brutal. Ja. Ich finde, seine Stimme klingt auch ein bisschen so. Also er hat sich ein bisschen verändert. Das ist geil. Full speed or nothing, ja, also Vollgas oder nix. Geiler Song.
Ja.
Also, ja. Also deswegen kann ich das wirklich als Hörtipp euch geben, Leute, hört doch mal das neue Album komplett an. Es ist sehr lang. Man hätte vielleicht 2-3 Songs noch weglassen können, das könnte man sagen, aber ansonsten geil. Also wirklich tolle Sachen drauf, mag ich, habe ich also wirklich jetzt schon ein paar Mal gehört, ist gut. Und das soll jetzt, sagen wir mal, das vorletzte Ding sein, weil sie besinnen sich auf ihre Wurzeln zurück. Und was ich bei Metallica wirklich extrem respektiere, ist, dass sie immer auf diese Wurzeln zurückkommen und auch ihre Vorbilder weiterführen und die protegieren und ihnen helfen und immer wieder nicht müde werden zu sagen, die sind geil und die fand man geil. Und das kommt natürlich raus auf dem Album, das sie in den 90ern auch gemacht haben, auf diesem Garage Incorporated, ja, wo sie einfach ihren größten Vorbilder Coversongs schenken. Ja. Und schenken tatsächlich, deswegen spiele ich es bloß ganz kurz an, Am I Evil ist ein Song von Diamond Head, eine Band aus der New Wave of British Heavy Metal. Und der Typ von Diamond Head sagt, diese Coverversion auf dem Album garantiert ihm seine Rente. Ja. Ja, also der kann praktisch davon, dass Metallica einen Song von ihm gecovert haben, kann der so gut leben, dass er nicht mehr arbeiten muss. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, ein Song von Metallica ist so viel wert, dass einer davon leben kann. Da muss man sich mal bloß annähern.
Der Marktwert
dieser Band, der ist irre. Ja. Aber, das muss man schon sagen, ich glaube, treu sind sie da sich schon geblieben.
Ja, immer. Du hörst in jedem dieser Cover, hörst du eindeutig Metallica.
Genau. Und das ist geil. Und die sagen trotzdem, wir wollen eben Diamond Head, unseren Vorbildern, und Motorhead und wer da dabei ist, wollen wir ein Denkmal setzen. Ja, und wollen die vielleicht auch unterstützen damit.
Ja.
Das ist geil. Killing Joke auch und so weiter. Merciful Fate. Turn the Page, Bob Seger, der hat es zwar nicht nötig gehabt, aber wurscht. Ja. Das ist geil. Und das noch ein bisschen als Tipp, diese New Wave of British Heavy Metal, da gibt es auch Sampler davon. Das ist irre geiles Zeug, was es da gibt. Also wirklich Diamond Head, Tigers of Pangtang, ursprünglich Def Leppard noch dabei gewesen, Iron Maiden haben damit angefangen und so. Das ist ganz toll. Ja, so Zeug, ne? Das mag ich.
Ja.
Und wie du sagst, das ist das Coole. Wenn man sich das Original mal anhört, so viel Zeit haben wir heute wirklich nicht. Das ist eben mit Abstand die längste Sendung aller Zeiten, ist aber auch wurscht. Im Original ist das Zeug auch saugeil, aber es klingt nicht wie Metallica. Und das haben sie geschafft, wie du sagst. Was die da gemacht haben, klingt trotzdem wie Metallica. Ja,
also mega. Gerade angesprochen, Turn the Page.
Ja.
Du Whiskey hörst in the Jar. Metallica. Whiskey in the Jar. Du hörst Metallica. Ja. Es ist geil.
Ja. Bitte weiterhören, Leute. Es gibt natürlich immer die Spotify-Liste von mir, aber wir sind ja schon weit in der Zeit. Matthias, was kommt denn vor dem letzten Song?
Da kommt die Rätselfrage.
So ist es. Und jetzt kannst du live die Rätselfrage bitte beantworten.
Ich freue mich.
Ich freue mich riesig.
Ja. Also ich bin jetzt so nervös. Soll ich schon?
Ja, bitte.
Darf ich schon?
Okay. Ja. Warte mal, nein, ich muss ja erst einmal sagen...
Du musst sagen, wer...
Ja, genau, also der Matthias 1 wird sie jetzt gleich beantworten.
Ich hoffe natürlich richtig.
Ja, ja.
Aber ich beantworte sie ja exemplarisch, dann ist das natürlich richtig.
Ja, natürlich ist das richtig.
Und auch wenn es falsch ist, ist es richtig.
Sehr schön, der Volker Seitz hat die Rätselfrage auch beantwortet. Das ist irre. Der hat tatsächlich auch KI bemüht und die haben ihm einen riesen Ausdruck gemacht und alles Mögliche. Und der hat da bloß, KI wird es nicht schaffen, dann natürlich schafft das Dings und so weiter. Das ist Wahnsinn. Also es ist erschreckend, aber KI kann es beantworten. Der Volker hat natürlich dann auch noch ganz, ganz tolle Sachen dazu geschickt. Also vielen Dank, Volker, der hat es beantwortet. Der Manuel hat es beantwortet, der Mich und der Axel. Und jetzt beantwortet es, wie gesagt, der Matthias. Eins. Moment. Und die Sabine hat es auch beantwortet per WhatsApp. Die hat mir auch die Antwort geschickt. Also sehr schön, aber sie hat gesagt, sie wird diese Recherchearbeit nicht mehr tätigen. Das ist ja zu viel Arbeit.
Echt? Also ich mache das bei wahnsinnig gern. Also wenn ich Zeit habe,
mache ich es wahnsinnig gern. Wobei die ja auch, Moment, im Suchstrudel war.
Im Suchstrudel.
Das ist jetzt der
Wenn man sich über'n Suchen verliert.
Genau.
Sehr schön.
Ja, also, Rätselfrage.
Also im Song Kristallpalast gibt es eine Textzeile, die, wie heißt, warte mal, ich kann mal die Schmierkammer lesen. Ich tanze auf dem Tresen und singe meinen Song aus den 90ern, wenn ihr mich lasst.
Ja.
So. Und der Hit war Evelyn, als er damals noch mit der Band Nationalgalerie unterwegs war. Und das ist, wenn ihr mich lasst, wahrscheinlich fragt er da die Band Nationalgalerie, ja, weil er spielt tatsächlich nichts aus dieser Zeit.
Nichts.
Nein. Ja. Er spielt nichts von früher. Zweite Frage ist, auf welchem Label ist er gerade unterwegs? Und wer hat dieses Label gegründet? Das aktuelle Label ist Grönland Records und das gehört Herbert Grönemeyer.
Genau.
Und das müsste, glaube ich, das neue Album sein, Pseudopoesie.
Ja.
Kommt ein Titel vor, der sich mit einem russischen Komponisten auseinandersetzt. Und der Komponist ist Rachmaninow. Und die Textzeile, die darauf hinweist, ist: mir wird das Herz schwer beim dritten von Rachmaninow. Und das ist sein drittes Klavierkonzert.
Ja.
Von 1909. Angeblich komponiert.
Ja, auch das habe ich mir jetzt mal angehört sogar. Ja. Und ich muss sagen, also ich kann das auch verstehen. Also ein paar Leute haben mir geschrieben, ich kann mit dem Friedewert gar nichts anfangen. Bei mir löst der was aus. Also ich finde es ganz toll. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich auf ein Konzert gehe jetzt vom Friedewert. Zusammen mit dem Fabian Tönges, der uns die Nachrichten geschickt hat und so. Und das wird richtig cool. Also da freue ich mich schon
drauf. Also kann ich das ganz glauben. Gern. Also ich habe da jetzt in der Recherche, ich kannte den vorher, also zumindest nicht bewusst,
ja.
Aber ich, coole Sache,
ja.
Was der macht, ist natürlich ein bisschen eine ganz andere Geschichte, ein, ja, bisschen, ein bisschen verrückt,
ja.
Aber an sich der Typ, sehr interessant.
Ja, ja, genau, also deswegen bin ich schon gespannt.
Ja.
Ja, sehr cool, aber jetzt Überraschung, Rätselfrage zu Metallica.
Ich habe mir jetzt eine Rätselfrage über Guns N' Roses rausgezogen. Also, Spaß beiseite. Rätselfragen zu Metallica. Rätselfrage 1. Wie ist der Wortlaut der Anzeige, die zur Bandgründung geführt hat? Und wer hat die Anzeige aufgegeben? Rätselfrage 2. Welche Karte hat Cliff Burton gezogen? Haben wir ja vorhin erzählt, was da passiert ist. Damit er Hammetts Schlafplatz beziehen durfte. Und welchen musikalischen Bezug hat diese Karte? Frage 3. Wie heißt der Künstler, der die Cover zu Reload und Load geschaffen hat? Und was stellen sie da? Also was sind die Substanzen? Ich helfe da ein bisschen nach. Was sind die Substanzen, die da drauf sind?
Sehr geil.
Ja.
So,
und viel Spaß damit.
Ja, viel Spaß damit. Und jetzt ganz zum Schluss, ganz kurz, bei, wie gesagt, der längsten Sendung aller Zeiten, der letzte Song, wie immer, ein deutscher Song.
Saugeil.
Saugeil. Und das finde ich Weltklasse, was sie gemacht haben auf den letzten Tourneen. Das ist jetzt ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2019. Der Rob Trujillo und der Kirk Hammett haben immer nur die zwei miteinander irgendein Klassiker aus der Stadt oder dem Ort oder dem Land, wo sie gerade spielen, gemacht. Und jetzt hören wir Viva Colonia von Metallica.
In Köln.
In Köln?
Ja. Geil.
Der hat natürlich keine Ahnung von Deutsch, ne?
Das ist eine ganz neue Sprache.
Yeah. Und sowas finde ich auch super und super sympathisch. Da geben die sich Mühe und überlegen sich das. In München haben sie in der Olympiahalle Skandal im Sperrbezirk gespielt. In Stuttgart haben sie Marmor, Stein und Eisenbrich gespielt. Hat zwar nichts mit Stuttgart zu tun, ist aber wurscht. Ja, und das werden die wahrscheinlich in Spanien, in Portugal, in Brasilien und so weiter machen und da irgend so ein lokales Ding spielen. Und da werden die Leute abgehen wie die Sau. Und sowas ist und toll.
Das ist auch eine Wertschätzung.
Das ist absolute sagen wir, Wertschätzung.
Gegenüber den Fans.
Genau. Das ist und super. Das ist super. Ja. Also wirklich, und deswegen, auch das ist ein Puzzleteil, das dazu führt, dass man sagt, es ist eine höchst respektable, geile Band.
Ja.
Ja, und hoffentlich machen es noch weiter. Ja. Gut, Matthias, das war's. Super Geschichte. Gibt es noch irgendwas über Metallica, das du gerne loswerden wolltest?
Nichts, das in der Öffentlichkeit zu suchen hat.
Na Quatsch, alles gut. Alles gut. Und also vielen Dank, Matthias, war wieder super
schön mit dir.
Aber du kommst ja eh bald mal wieder, dann machen wir was über Heimat, gell?
Ja, wir haben, da habe ich mir ein schönes Ding eingebrockt. Das war dein Fernweh-Special. Ja. Dann habe ich in meiner Antwort geschrieben, dann musst du aber jetzt das Gegenteil, das Gegenstück mit Heimat bringen, dann habe ich mich gleich verhaftet.
Ja, wie gesagt, brauche ich einen Experten, hilft nichts. Wunderbar. Ja, Leute, das war dieses Special. Nächste Woche kommt die Johanna Kopp, freue ich mich auch schon richtig drauf. Die wird selber Live-Musik hier spielen und so, ihre eigenen komponierten Songs, also das ist richtig geil. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf bittispodcast@gmx.de. Bitte hört weiter Musik und hört auch Metallica, weil die sind geil.
Natürlich, ja? Und zwar aus jeder Epoche.
Genau, aus jeder Epoche, man sollte offen sein.
Ja.
Servus Matthias, bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche euch alles Gute.
Ja,
servus, ciao.
Bis dann.